Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei.
Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Kein Wort ohne meinen Anwalt, dem Jura-Podcast mit Andreas Milch und meiner Wenigkeit Tore Bischoff.
Hallo.
Wir werden heute einen besonderen Gast bei uns haben, Patrick Breyer, den werden wir im Laufe des Gesprächs euch vorstellen und er wird uns heute viele interessante Einblicke zum heutigen Thema geben. Unser Thema heute heißt die Pläne der EU zur anlasslosen Chatkontrolle, Kinderschutz oder Massenüberwachung? Wir wollen heute klären, was sich hinter diesem Begriff der anlasslosen Chatkontrolle verbirgt, was hinter dem Vorhaben der EU dazu steckt und warum dieses Vorhaben nicht nur bei Datenschützern, sondern auch unter Kinderschützern auf massive Kritik stößt. Patrick Breyer ist vom Beruf Jurist und zudem Abgeordneter im Europaparlament. Er wird uns heute da einige Einblicke geben und er ist einer der größten Kritiker der anlasslosen Chatkontrolle.
Neben uns
natürlich und wird uns heute auch zeigen, welche Alternativen es dazu gäbe.
Ja, und der Vote Watch Influence Index stufte ihn als sozial einflussreichsten Europaabgeordneten im Bereich der digitalen Politik ein. Patrick ist vom Beruf wegen Jurist, war bis letzten Sommer Abgeordneter der Piratenpartei im Europäischen Parlament und bekannt für sein starkes Engagement in den Bereichen Datenschutz, digitale Bürgerrechte und Freiheitsrechte im Netz. Wie Tore schon sagte, warnt er seit Jahren von der sogenannten Chatkontrolle und sieht darin eine Gefahr für die Privatsphäre aller EU-Bürgerinnen und Bürger. Und er kämpfte im Parlament an vorderster Front gegen Überwachungsvorhaben und fordert stattdessen gezielte Maßnahmen, die sowohl effektiv als auch grundrechtskonform sind. Aber bevor wir unseren Gast begrüßen, eine kleine Einführung und eine kleine Einleitung in das Thema.
Richtig. Was plant die EU eigentlich mit der anlasslosen Chatkontrolle? Die Europäische Kommission verfolgt mit ihrem Vorschlag ein zweifellos wichtiges Ziel, und zwar den besseren Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt im Internet. Ein zentrales Element dabei ist, dass Anbieter wie Google, Meta, also Dienste auch wie Instagram, WhatsApp oder Facebook, dazu verpflichtet werden sollen, private Nachrichten ihrer Nutzer, also uns alle, die wir diese Systeme nutzen, auf Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder zu scannen. Dazu gehören aber auch verschlüsselte Chats, also Kommunikationsformen, bei denen bislang niemand mitlesen konnte, nicht mal der Anbieter selbst. Also ihr merkt es ja manchmal selbst, wenn ihr einen WhatsApp-Chat öffnet, steht da manchmal Ende zu Ende verschlüsselt. Das soll dann auch mitgelesen werden können.
Also anlasslose Chatkontrolle, ohne jeglichen Anlass, ohne Anfangsverdacht, das soll bei jedem mitgelesen werden können. Ja, und das ist ja die Besonderheit hier in dem Fall, dass bei jedem mitgelesen werden kann. Jede Nachricht, die ihr schickt mit eurer Freundin, mit eurer Frau, mit euren Freunden, ja, jede Nachricht, jede Scherznachricht, so blöd der Scherz auch sein sollte, würde mitgelesen werden. Und so mancher Scherz könnte dann vielleicht auch als Beleidigung, als Anfangsverdacht für andere Staaten gesehen werden. Aber dazu mehr mit Patrick. Kinderschutz gegen Privatsphäre, so kann man es gerade sagen, wie es der Vorwurf schon eingeleitet hat. Das Ziel ist dabei klar, Kindesmissbrauch im Netz aufzudecken und zu verhindern. Generell ein sehr wichtiges Vorhaben, was generell auch von uns natürlich unterstützt werden würde. Allerdings sind die Mittel umstritten dazu. Ja, und das sind auch die Punkte, die wir kritisieren. Kritiker sprechen von einem Generalverdacht gegenüber aller Bürgerinnen und Bürger und warnen vor einem massiven Eingriff in die Privatsphäre. Stichwort Massenüberwachung, denn wenn alle Nachrichten auch ohne konkreten Tatverdacht durchsucht werden können, stellt sich die Frage, wie weit darf der Staat im digitalen Raum gehen?
Richtig. Der aktuelle Stand der Verhandlungen bei der EU-Kommission ist so, dass er halt mehrfach angepasst wurde, dass es sogenannte Kompromissvorschläge unter anderem gab, zum Beispiel Einschränkungen beim Einsatz der Scan-Software oder strengere Bedingungen, unter denen halt gescannt werden darf. Nichtsdestotrotz stoßen halt auch diese Kompromisse auf Skepsis. Und mehrere EU-Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, zeigen sich kritisch diesem Vorhaben gegenüber. Dementsprechend stocken noch die Verhandlungen, auch weil ein Gleichgewicht zwischen Kinderschutz und Grundrechten extrem schwer zu finden ist. Und dementsprechend gibt es natürlich auch noch Kritik von allen Seiten. Die kommt aber nicht nur von Datenschützern, sondern ausgerechnet von jenen halt auch, die eigentlich besonders für den Kinderschutz eintreten. So erklärte der Deutsche Kinderschutzbund gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, man halte die Pläne für unverhältnismäßig und nicht zielführend. Der Verband betont, dass verschlüsselte Kommunikation bislang keine wesentliche Rolle bei der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen spiele.
Ein starker Einwand auf jeden Fall. Denn wenn die Maßnahmen das Problem kaum bekämpfen, dafür aber Grundrechte aller Bürger beschneiden, ist es dann gerechtfertigt? Ja nicht. Was steht auf der anderen Seite auf dem Spiel? Die Debatte berührt ein fundamentales Spannungsfeld. Sicherheit versus Freiheit. Wie viel Überwachung ist vertretbar, wenn es um den Schutz von Kindern geht? Und wie schützt man Grundrechte in der digitalen Welt? Die sogenannte Chatkontrolle wird dabei vielmehr zum Symbol einer größeren Frage, nämlich wie viel Privatsphäre bleibt uns in der digitalen Zukunft und zu welchem Preis?
Nun dürfen wir endlich unseren heutigen Gast begrüßen, Patrick Breyer. Schön, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
Ja, danke Patrick, auch von mir, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Wir haben gerade schon eine kleine Einleitung ins Thema gegeben und dich mit einigen Worten vorgestellt, möchten aber dir auch die Gelegenheit geben und uns die Freude, dass du dich auch noch mal kurz vorstellst, bei unseren Zuhörern.
Ja, ich bin ja Jurist von der Ausbildung her, aber eben auch politisch aktiv aus Leidenschaft. Bürgerrechtler lässt sich auch gar nicht so trennen, das eine vom anderen, denn ich habe zur Vorratsdatenspeicherung promoviert und bin dann quasi nahtlos dazu übergegangen, dagegen zu agitieren, zunächst im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, nachdem ich das als verfassungswidrig erkannt hatte. Und wir haben da viel auf die Beine gestellt und letzten Endes habe ich aber gesehen, dass viele Parteien, wenn sie denn mal an der Regierung sind, plötzlich irgendwie ein anderes Parteibuch zu haben scheinen oder irgendwie auf anderer Grundlage arbeiten. Und aus dieser Enttäuschung heraus bin ich dann bei den Piraten Mitglied geworden. Bei denen ist ja doch Bürgerrechte das Thema Nummer eins. Und hatte dann das Privileg, hier zunächst im Landtag von Schleswig-Holstein 5 Jahre zu arbeiten und dann im Europäischen Parlament 5 Jahre lang. Und eines der Dossiers, mit denen ich da befasst war und vielleicht auch das, auf das ich am stolzesten bin, wegen der Position, die das Europäische Parlament dann einstimmig verabschiedet hat am Ende, ist das der Chatkontrolle.
Ja, vielen Dank für die Einleitung und schön, dass es Menschen wie dich gibt, die für unsere aller Freiheit und digitale Rechte und digitale Freiheit kämpfen. In die Richtung ist unser Podcast ja auch ausgelegt, deswegen sind wir besonders stolz, dass du heute auch Teil unseres Podcasts bist. Patrick, dürfen wir gleich in die Fragerunde mit dir einsteigen?
Klar.
Da würde ich anfangen, ich habe ja eine Frage vorbereitet, wenn du dich noch...
Ja klar, schieß gerne los, Andreas.
Genau, wir haben natürlich auch deine Webseite angeschaut. Patrick, du schreibst auf deiner Webseite patrick-breyer.de, nur am Rande, sehr interessant. Viele Informationen auch zu dem Thema. Kleine Anregung für unsere Zuhörer. Dort schreibst du zu deiner Motivation, ich zitiere, mehr Freiheit und Selbstbestimmung für alle Menschen zu erstreiten, ist das Hauptziel meiner politischen Arbeit. Mein Traum ist der von einer Gesellschaft, die Sicherheit gewährleistet, indem sie die Achtung vor dem Recht des anderen stärkt. Eine Welt ohne Massenüberwachung, in der wir noch dazu sicherer leben als heute, ist möglich. Ein sehr schöner Ausdruck. Und darauf anschließend meine Frage. Denkst du, dass die anlasslose Chatkontrolle bzw. die Bemühungen der EU momentan die ersten Versuche sind, eine Massenüberwachung der EU zu implementieren? Wie ist deine Meinung dazu?
Diese Idee einer Massenüberwachung, das heißt jetzt völlig unterschiedslos und ziellos, einfach unverdächtige Bürger massenhaft zu überwachen, das kennen wir natürlich schon länger. Ich habe ja die Vorratsdatenspeicherung schon angesprochen, wo ja quasi das Kommunikationsverhalten der kompletten Bevölkerung und auch unsere Standorte und unsere Kennungen im Internet, unsere Internetverbindungen ohne Anlass gesammelt werden sollten. Soll übrigens jetzt für den Internetbereich wieder auch kommen. Es gibt aber auch zum Beispiel die Technologie der Videoüberwachung. Auch da wird ja letzten Endes wahllos öffentlicher Raum überwacht und neuerdings auch gekoppelt mit einer automatisierten Verhaltenserkennung. Das heißt, da kann man quasi von einer Maschine verdächtigt werden, wenn man sich auffällig verhält, vermeintlich. Aber was noch nie da gewesen ist und wo die Chatkontrolle eine völlig neue Qualität hat, ist, dass jetzt damit quasi der Inhalt unserer privaten Kommunikation, und zwar der gesamten Bevölkerung, durchsucht werden soll. Ja, das ist ja quasi übertragen auf die Briefpost so, wie wenn die Post alle Briefe öffnen und reinschauen würde, nur für den Fall, dass ich irgendwie was Strafbares darin finden könnte. Und da sieht man schon anhand dieses Vergleichs, wie monströs eigentlich diese Idee ist. Nur eben, dass es für den digitalen Raum gelten soll. Das heißt, jede E-Mail, jede Chat-Nachricht, auch Fotos, die wir über Chats verschicken, private Videos, SMS-Nachrichten. Es wurde sogar überlegt, ob man Sprachnachrichten, also sogar eventuell Telefonate mit einbeziehen könnte anhand von Erkennung. All das soll automatisiert durchschnüffelt werden auf Hinweise nach möglichen Straftaten zulasten von Kindern. Und letzten Endes, wenn alles geöffnet und durchsucht wird, ist es ja die Abschaffung des digitalen Briefgeheimnisses. Dann gibt es das Briefgeheimnis nicht mehr. Und hinzu kommt, dass durch eine Unterwanderung sicherer Verschlüsselung letzten Endes auch, um in dieser Analogie zu bleiben, auch Briefumschläge ab. Heißt, die allgemeine Sicherheit unserer Kommunikation würde auch zerstört werden und das Vertrauen, dass Dinge, die man eben sicher verschlüsselt miteinander bespricht, dass die auch unter den Verhandlungspartnern bleiben. Auch dieses Vertrauen würde zerstört werden. Das ist für private Geheimnisse bis hin zum Intimbereich wichtig. Das ist aber auch für berufliche Vertrauensverhältnisse, ne, Anwälte ein Beispiel, nicht wegzudenken. Genauso Journalismus, Gespräch mit Quellen und aber natürlich auch für Staatsgeheimnisse. Wir wissen ja jetzt seit neuestem, dass ja auch die US-Regierung einen Messenger wie Signal einsetzt für Regierungskommunikation offenbar, wenn auch nicht autorisiert. Aber die EU-Kommission zum Beispiel empfiehlt ganz offiziell ihren Mitarbeitern Kommunikation über den Dienst Signal. Und wenn auf diese Art und Weise auch Dienste zerstört werden, von deren Vertraulichkeit auch die Arbeit der EU und des Staates abhängt, dann ist es auch eine Gefahr für die nationale Sicherheit.
Jetzt hast du schön zusammengefasst und sind auch Gedanken, die ich mir mache, welche Richtung das alles dann gehen soll. Und du hast es ja auch gerade schon erwähnt, dass ja selbst die Staat, noch unser Staat, auf diese Verschlüsselungstechnologie setzt, auf die öffentliche, auf Telegram etc. Ja, also ist schon bewusst, dass das eine sichere Technik ist. Und es ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich, wenn die dann aufgegeben werden soll. Das heißt, wir hätten auch irgendwann eine Zweiklassengesellschaft, denke ich, dass wir normalen Bürger komplett unverschlüsselt kommunizieren sollen und die Politik etc. sich wahrscheinlich ein eigenes Kryptosystem aufbauen wird.
Ja, man lacht darüber, aber genau das ist vorgeschlagen worden in den Verhandlungen, dass die EU-Regierungen erkannt haben, wie gefährlich die Chat-Kontrolle ist und deswegen in dem Entwurf der EU-Regierung, also der im EU-Rat verhandelt wird, ist tatsächlich vorgesehen, die Chat-Kontrolle soll nicht gelten für staatliche Sicherheitsbehörden.
Ja, die einen sind gleich und die anderen sind gleicher, ne?
Ja.
Aber vielleicht mal für den Zuhörer und Zuschauer eine Analogie dazu, was du ja gesagt hast bezüglich dem digitalen Raum mit der Kommunikation. Du hast ja vorher das Beispiel gebracht, als würde die Post quasi vorher alle Briefe öffnen, erstmal durchchecken. Sowas passiert ja eigentlich in der Regel nur bei Gefängnisinsassen, wo dann wirklich dann die Gefängnispost quasi erstmal geöffnet wird und durchgeschaut wird. Also kann man sich ja, wenn sowas kommt, fast schon wie ein Straftäter oder ein Gefängnisinsasse in Europa fühlen, obwohl man vermeintlich frei ist.
So eine Art Generalverdacht gegen alle, ne? So kann man es zusammenfassen.
Genau, quasi unser Grundrecht auf Briefgeheimnis wäre im digitalen Raum zerstört.
Das ist eine Entwicklung, die einem Angst machen kann, tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn man dann in dem Zusammenhang auch sieht, wie bisher in anderen Verfahren mit digitalen Beweisen umgegangen wird. Ja, wenn man einen Schritt weiter denkt, ja, wenn der Staat wirklich so eine Software drüber laufen lässt, über die Chats, über das Internet etc., Daten sammelt, ja, und später auch Ermittlungsverfahren einleitet, ja, wir sehen es ja jetzt schon, wie umgegangen wird mit den digitalen Beweisen, indem kein Zugriff zu Rohdaten gegeben wird, ja, es keine Protokollierung der Datenzugriffe durch die Ermittlungsbehörden gibt. Das sind ja alles Probleme, die dann irgendwann ineinander spielen werden. Ja, wir haben ja keine richtigen Regelungen bis jetzt auch, wie mit digitalen Beweisen umgegangen wird. Und das macht die ganze Sache aus meiner Sicht, ja, ich bin ja auch als Strafverteidiger in ganzen Kryptoverfahren aktiv, macht das Ganze noch viel willkürlicher. Ja? Wir haben auf der einen Seite hier diese anlasslose Chatkontrolle, die da forciert werden soll, auf der anderen Seite aber auch keine klare Regelung, wie damit Beweisen, digitalen Beweisen, einheitlich auf europäischer Ebene umgegangen werden soll. Haben wir auch nicht. Das ist ja alles bis jetzt nur, ich sag mal, wackelige Rechtsprechung, ja, die wir bisher
haben. Das ist auch ein Punkt, wir kommen ja nachher nochmal auf Alternativen zur Chatkontrolle sicher zu sprechen, aber ein Mangel, der da besteht, ist, dass teilweise halt sehr dilettantisch von Ermittlungsbehörden vorgegangen wird, wenn dann wirklich Hinweise auf möglichen Kindesmissbrauch eingehen. Einige Skandale sind auch sehr bekannt geworden, aber tatsächlich ist es so, dass gerade im digitalen Bereich solchen Hinweisen oft, man kann nur sagen, dilettantisch nachgegangen wird, wo keine ordentliche Beweissicherung gemacht wird, wo oft auch das Equipment gar nicht zur Verfügung steht, um solche Sachen auszuwerten oder solchem Verdacht nachzugehen. Das heißt, das gesamte Ermittlungsverfahren würde extrem und sehr viel mehr profitieren, wenn man da wirklich einheitliche Standards und eine grundlegende Mindestausstattung auch an Technik für die Ermittlungsbehörden einführen würde. Und zum Zweiten wollte ich anmerken, diese Chat-Kontrolle soll ja gerade gegen sexuellen Missbrauch dienen, aber tatsächlich haben sich auch Betroffene von solchem Missbrauch gegen sie ausgesprochen, weil sie sagen, es ist für sie so wichtig, diese vertrauliche Kommunikation, um Hilfe zu suchen, als zu dem Zeitpunkt, wo sie betroffen waren, ohne dass es überwacht wird von den Tätern, um sich Rat zu suchen für vertrauliche Behandlung, um sich mit Gleichgesinnten oder anderen Betroffenen auszutauschen, um Beispiel mit der Presse zu sprechen über die Missstände oder auch mit den Ermittlungsbehörden. Ja. Da ist es für sie extrem wichtig, dass sie diese geschützten Kommunikationsräume haben und ihnen das nicht genommen wird. Sie haben erklärt, dass so eine Missbrauchssituation sich ja gerade dadurch auszeichnet, dass man hilflos ist und Kanäle hat, um Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Und vor dem Hintergrund hat etwa auch der Deutsche Kinderschutzbund sich gegen die Chatkontrolle ausgesprochen.
Interessante Sichtweise auch mal aus der Perspektive. Vor allen Dingen, wenn man so eine Software dann laufen hat, ja, die alles kontrolliert, ja, unter dem, ich sag mal, Vorwand, dass sie zum Kinderschutz dienen soll. Wir wissen ja nicht, welche Ausmaße das dann hat, wenn andere Anfangsverdachte zu anderen Straftaten dadurch offengelegt werden. Wir hatten in der letzten Folge mit Professor Dennis Gipka Datenschutz gesprochen, auch ein bisschen abgedriftet zu Edward Snowdens Enthüllungen 2013 und dem Programm PRISM, ja, was ja da auch das Internet durchforstet hat und ohne individuellen Verdacht quasi sämtliche Bürger, sämtliche Kommunikationen durchforstet hat. Und so wie sich das für mich jetzt anhört, wie du schilderst, wäre das ja bei der anlasslosen Chatkontrolle eine ähnliche Richtung, die da eingeschlagen werden würde, dass jeder Bürger ohne Anfangsverdacht ja quasi durchforstet wird, seine Kommunikation durchforstet wird und durchleuchtet wird. So verstehe ich das.
Tatsächlich würde ja mit der Chatkontrolle genau das, was den großen Aufschrei bei diesem NSA-Skandal verursacht hat, letzten Endes in Europa auch Gesetz werden. Und diesmal auch nicht zum vermeintlichen Schutz der nationalen Sicherheit, wie man das auch immer definiert, sondern einfach zur Suche nach Hinweisen auf Straftaten. Ja, also gar nicht im Bereich nationale Sicherheit, sondern eine Zweckausweitung auch noch. Und dazu muss man wissen, dass diese Algorithmen, die da zur Durchsuchung zum Einsatz kommen sollen, höchst unzuverlässig sind. Das Bundeskriminalamt sagt, dass schon bei einer ersten Sichtung der Hinweise aus der Chatkontrolle, die bisher freiwillig von einigen US-Konzernen praktiziert wird, ja, dass schon bei einer ersten Sichtung die meisten Hinweise, also die Mehrzahl der privaten Kommunikation, die da gemeldet wird, gar nicht strafrechtlich relevant ist in Deutschland. Übrigens eine Quote so schlecht wie schon seit Jahren nicht mehr. Die Unzuverlässigkeit nimmt auch noch zu. Und die EU-Innenkommissarin, die ehemalige, Frau Johansson, hat sogar gesagt, dass 75% der Hinweise nicht die Qualität aufweisen, mit der die Polizei auch wirklich arbeiten könnte, um Straftaten zu erfolgen. Und das liegt daran, dass dort, wo die Algorithmen nach sogenanntem bekanntem Material suchen, das heißt Bilder und Filme, die schon einmal bewertet und in eine Datenbank eingestellt wurden, dass da die Treffer eben oft trotzdem nicht strafrechtlich relevant sind. Entweder wegen Unterschieden des Strafrechts von einem Land zum anderen. Ja, diese Datenbanken werden in den USA aufgebaut und da wird eben nicht nach Maßstäben bewertet, was bei uns illegal ist und nicht, sondern möglicherweise nach ganz anderen Maßstäben oder AGB von Anbietern. Zum anderen braucht man Vorsatz. Ja, wenn ich zum Beispiel in einer Chatgruppe bin und da unvermittelt Material geschickt wird, dann werde ich hier automatisiert angezeigt bei der Chatkontrolle, aber ich konnte ja gar nichts dafür. Ne? Und deswegen ist auch dieses sogenannte bekannte Material weitem nicht fehlerfrei, sondern betrifft viele unschuldige Menschen. Dann sollen die Algorithmen aber auch noch suchen nach sogenanntem unbekannten Material. Das heißt, mit Hilfe von sogenannten Signalen oder Indikatoren soll dann eben auch gemeldet werden, Material, was noch nie jemand gesehen hat, wo man aber meint, es weise Ähnlichkeiten auf zu anderem Missbrauchsmaterial. Diese Algorithmen sind völlig experimentell. Der Code ist nicht öffentlich. Sie wurden nie unabhängig evaluiert. Und deswegen ist auch die Zuverlässigkeit noch zwangsläufig noch viel geringer, als wenn man nach bekanntem Material sucht. Und dann das Dritte, was geplant ist in diesem Gesetzentwurf, ist, dass man Textnachrichten durchsucht, nach Anhaltspunkten, dass hier ein Erwachsener versucht, sexuell motivierten Kontakt mit Kindern aufzunehmen, ja. Und das aus Texten heraus lesen zu wollen, ist natürlich völlig klar, dass das nicht mit auch nur einigermaßen nennenswerter Zuverlässigkeit funktionieren kann, das Textnachrichten zu entnehmen, ob hier ein Versuch sexueller Anbahnung vorliegt oder nicht. Auch diese Algorithmen sind noch experimenteller in der Erprobung, unbekannt, nie getestet worden, unabhängig geprüft worden. Und da besteht eine sehr hohe Gefahr, dass einfach aus irgendwie Textnachrichten zwischen Erwachsenen einfach oder Textnachrichten von Jugendlichen untereinander oder selbst wenn es überhaupt zwischen Kindern und Erwachsenen läuft, dass da was missverstanden wird. Und auch das aus Strafverfolgungsbehörden haben mir Ermittler mitgeteilt, da werden dann Chats angezeigt von diesen Suchalgorithmen, die zwar vielleicht einen sexuellen Inhalt haben, aber überhaupt nichts mit Anbahnung von Kontakten zu Minderjährigen zu tun haben. Also völlig unzuverlässige Algorithmen, wo dann eben die Gefahr besteht, dass auch ein Familienfoto zum Beispiel am Strand oder meinetwegen sexuelle Nachrichten von Erwachsenenpartnern untereinander, dass man deswegen in die Mühlen der Justiz gerät. Und wenn man einmal auch nur ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht Kindesmissbrauch gegen sich laufen hatte, das kann sich noch so schnell als unbegründet herausstellen. Allein das schon kann ja eine soziale Verurteilung nach sich ziehen und einem das Leben zur Hölle machen.
Du hast gerade das Beispiel des Familienfotos herangezogen. Das bedeutet, ja, wenn jetzt jemand seiner Partnerin ein Bild vom gemeinsamen Kind am Strand schickt, jetzt mal überspitzt gesagt, könnte das schon dazu führen, dass eventuell schon ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, beziehungsweise zumindest schon mal genauer hingeschaut wird auf die Nachricht. Ja, wenn da ein Kind in Badebekleidung beispielsweise, das eigene Kind abgebildet ist, die Ermittlungsbehörden wissen ja im ersten Moment nicht, dass das eigene Kind ist.
Das würde dann absolut dafür reichen, meinst du? Es kann führen, ein Fall ist sehr bekannt geworden, da hatte ein US-amerikanischer Vater ein Foto der Genitalien seines Sohnes an den Kinderarzt geschickt, mit der Frage, was das für eine Krankheit sein könnte. Und das hat zur Strafanzeige geführt. Es hat aber auch dazu geführt, dass Google eben sämtliche Zugänge gesperrt hat. Auch die, die er für die Arbeit gebraucht hat. Alle seine Daten waren weg. Nachdem er dann eben alles erklärt und aufgeklärt hat, es ging Kommunikation zwischen Arzt und Patient, wurde natürlich das Ermittlungsverfahren eingestellt, aber Google hat sich geweigert. Die haben gesagt, das ist ein Verstoß gegen unsere Nutzungsbestimmung und deine Daten sind weg. Also alles, was er für die Arbeit braucht, alle seine privaten Daten, die er da gespeichert hatte, seine Fotos, war alles weg. Ne? Und da sieht man, welche Konsequenzen das haben kann, wenn man es den Unternehmen gestattet, so in unserer Kommunikation zu schnüffeln mit völlig unzuverlässigen Algorithmen.
Düstere Aussichten. Ja, und da muss ich gerade wieder an eine Zuschrift denken, die wir bekommen haben. Ja, so nach dem Motto, was wir uns denn so aufregen würden, wenn man doch nichts zu verheimlichen hat, ja, dann kann man doch auch auf die Verschlüsselung verzichten. So eine ähnliche, also weiß ich nicht genau Wortlaut, aber der Sinngehalt der Nachricht, die wir bekommen haben, aber hier sieht man es ja, wenn die Entwicklung so weitergeht, ja, ist jeder unbescholtene Bürger im Fokus, ja, und kann ganz schnell Ermittlungsverfahren gegen sich gerichtet haben und braucht auch ganz schnell einen Strafverteidiger. Also da sieht man es ja wirklich, wie schnell das dann gehen könnte, wenn denn alles in Zukunft wirklich in diese Bahnen gelenkt werden sollte.
Es kann jeden von uns treffen und selbst wenn man nicht an sich selber denkt oder sich selbst für unverdächtig hält, denkt eben auch an diejenigen, die auf Vertraulichkeit angewiesen sind, weil sie die Presse über Missstände informieren wollen, weil sie vertrauliche Beratung brauchen. Die Wirtschaft ist auf Vertraulichkeit von Geschäftsgeheimnissen, von geschäftlichen Verhandlungen angewiesen. Der Staat braucht diese Vertraulichkeit für seine Staatsgeheimnisse. Und ich hatte ja schon erwähnt, selbst die Opfer von sexuellem Missbrauch sagen, sie sind dringend darauf angewiesen. Und an die sollte man denken, auch wenn man sich selbst nicht für betroffen hält.
Ja. Also, wenn man das auch so hört mit der schlechten Qualität der KI-Algorithmen, dann tun wir uns ja auch eher einen Bärendienst, auch gerade unseren Strafverfolgungsbehörden, unseren Justizbehörden. Ich glaube, die sind ja generell chronisch überlastet. Ich glaube, ihr beiden könnt das ja auch bestätigen, so aus eurem Juristenalltag heraus. Und wenn die dann auch noch mit Sachen zugebombt werden, die eigentlich kompletter Unsinn sind, dann verlieren die ja eigentlich auch ihren Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge.
Genauso ist es bei der Chat-Kontrolle. Wir haben ja durch die bisher freiwillig von US-Unternehmen eingesetzte Chat-Kontrolle schon eine Flut von Hinweisen, die das Bundeskriminalamt da überschwemmt und dann natürlich auch die Strafverfolgungsbehörden. Ja. Und zum großen Teil sind die nicht begründet und werden nicht weiterverfolgt. Da binden sie schon Unnützkapazitäten. Aber auch, wo sie begründet sind, sind das eben oft Fälle, da hat jemand irgendwie ein Foto aus Jux geteilt oder meinetwegen ein Video, weil er es lustig findet, dass irgendwie ein Junge da von einer Biene in seine Genitalien gestochen wurde, ja. Das sind so Sachen, die zirkulieren, wo den Menschen oft auch gar nicht bewusst ist, dass das tatsächlich verboten ist, wo sie es für lustig halten. Manchmal prangern Menschen das auch an und sagen, hier, guck mal, was hier so geteilt wird. Also aus den unterschiedlichsten Gründen wird Material geteilt, was eben oftmals gar nicht darauf hinweist, dass jemand wirklich irgendwas mit Missbrauch zu tun hat. Übrigens sehr viele Ermittlungen auch gegen Minderjährige selbst. Also inzwischen ist es so, dass ein Großteil, 40% der Ermittlungsverfahren wegen Besitzes von kinderpornografischen Materials tatsächlich Minderjährige selbst betrifft. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg in diesem Bereich, wo ja Minderjährige selbst betroffen sind, quasi zu verdeutlichen, dass das strafbar ist, indem man sie jetzt strafrechtlich verfolgt. Und vor allem diese ganze Verfolgung des Ergebnisses von Missbrauch, also dieser Darstellung, die da erzeugt wurden, geht natürlich auch vorbei an denjenigen, die wirklich das Material produzieren und auch an denjenigen, die darunter leiden, an dem Missbrauch. Opfern wirklich geholfen kann dadurch höchstens mal zufällig, wenn zufällig mal jemand, der solches Material auf den Plattformen, die gescannt werden, teilt, eben auch Missbrauchstäter ist, das kommt höchst selten vor. Tatsächlich kann mit der Chatkontrolle fast nie laufender Missbrauch gestoppt und missbrauchte Kinder gerettet werden. In der Regel passiert das, wenn man konkreten Hinweisen folgt, Hinweise ernst nimmt und professionell ermittelt. Darauf muss der Schwerpunkt liegen. Die Chatkontrolle ist hier eher kontraproduktiv, denn sie überlastet unsere Ermittlungsbehörden mit der Verfolgung der Verbreitung der Darstellung. Und ich weiß aus einem Fall, da hat der Chef der Ermittlungsgruppe gegen Missbrauch in NRW, der größte bundesweit eigentlich, hat gesagt, mein Team ist so ausgelastet, diesen Hinweisen aus der Chatkontrolle nachzurennen, dass wir keine Kapazitäten haben, um an verdeckten Ermittlungen auch gegen Kinderpornoringe mitzuwirken und mitzuhelfen. Man hört ja immer wieder aus den Medien, dass es erfolgreich gelungen ist, solche Ringe auch zu sprengen und zu überführen und aufzudecken. Alles übrigens ohne die verpflichtende Chatkontrolle, wie sie jetzt gefordert wird. Und das ist sehr personalintensiv. Man braucht dafür wirklich lange Zeit, um sich so Legenden zuzulegen, Accounts zu übernehmen und so weiter und so fort. Das sind die Ermittlungen gegen die Kreise, wo auch wirklich Material produziert wird, wo Missbrauch begangen wird. Und die erwischt man nicht mit der Chatkontrolle, weil die betreiben ihre eigenen Foren. Oftmals im sogenannten Darknet kann man natürlich nicht erwarten, dass sich hier solche Forenbetreiber an Gesetze zur Chatkontrolle halten würden. Und auch dort, wo sie das Material hochladen, nämlich bei kommerziellen File-Sharing-Diensten, ist bekannt aus Medienberichten, dass das verschlüsselt geschieht. Ne? Das heißt, dieses Material, diese Videos und Bilder und so weiter, diese schrecklichen Darstellungen, die werden eben in ein verschlüsseltes Archiv gepackt und auf den entsprechenden einschlägigen Foren dann im Darknet wird dann der Link dorthin geteilt und auch das Passwort dorthin, ja. Und das bedeutet eben, dass die Anbieter, diese Hosting-Anbieter, selbst wenn sie nach Signaturen scannen, können sie in einem verschlüsselten Archiv nicht erkennen, was drin ist. Und die Anbieter der Foren, wo dann diese Links geteilt werden, würden die Chatkontrolle sowieso nie umsetzen. Das heißt, es kann nicht effektiv sein dort, wo selbst erzeugtes Material erstmals sozusagen im Umlauf gebracht wird, dort, wo man den Missbrauch erkennen und beenden könnte. Das ist kontraproduktiv, weil die Strafverfolgungsbehörden dadurch keine Ressourcen mehr haben, diese aufwendigen Ermittlungen gegen die Hintermänner in Angriff zu nehmen.
Ja, aber jetzt haben wir ja so viele Nachteile aufgezählt, dieser Pläne der anlasslosen Chatkontrolle. Wie ist es denn, Patrick? Was sagt denn deine Kollegen im EU-Parlament zu den Plänen dazu? Denkt man da vielleicht auch über geeignetere Alternativen nach?
Es war eine sehr, sehr lange Überzeugungsarbeit und wir haben mit vielen Vertretern gesprochen, wir haben Anhörungen gehabt, auch von Missbrauchsbetroffenen, wo ich versucht habe, das den Kolleginnen und Kollegen nahezubringen. Es war teilweise Überzeugungsarbeit, denke ich, teilweise aber auch, dass es uns gelungen ist, in allen Fraktionen auch bei den konservativen Rechten und so weiter, in allen Fraktionen auch Abgeordnete zu mobilisieren, die selbst erkannt haben, dass das der falsche Weg ist. Das heißt, die Kollegen am Verhandlungstisch, mit denen ich verhandelt habe, haben dann auch Druck aus den eigenen Fraktionen bekommen. Und das hat im Ergebnis dann dazu geführt, dass es gelungen ist, sich zu einigen, letzten Endes diese anlasslose Chatkontrolle aus dem Gesetzentwurf streichen zu wollen. Das ist die Position des Europäischen Parlaments, die parteiübergreifend von allen Fraktionen des Europäischen Parlaments von links bis rechts verabschiedet wurde. Unsere Alternativversion zu dem Gesetzentwurf, das heißt unsere Änderungsanträge, sehen vor, kontrolliert werden soll erstens mal nicht bei verschlüsselten Diensten, um die Verschlüsselung nicht zu verstören. Zweitens mal nur bei Personen und Personengruppen, wo eben konkret eine Nähe zu sexuellem Missbrauch besteht, also wo entsprechende Hinweise vorliegen, dass dort solche Taten begangen werden oder begangen worden sind. Zum Dritten sieht unser Entwurf vor, dass es technische Schutzmaßnahmen geben soll. Das heißt, die Anbieter sollen insbesondere aufklären, die Nutzer, sie sollen datenschutzfreundliche Voreinstellungen machen, dass nicht ein Jugendlicher, der einem sozialen Netzwerk beitritt, per Voreinstellung öffentlich sichtbar ist, per Voreinstellung von jedem kontaktiert werden kann, per Voreinstellung die schmutzigsten Fotos, die Leute da senden, gleich angezeigt bekommt, sondern dass nachgefragt wird. Willst du das wirklich? Dass aufgeklärt wird, das sind die Gefahren. Wenn jemand zum Beispiel seine Telefonnummer in so einen Game-Chat eingibt, könnte man ja leicht einen Hinweis einblenden und sagen, hier, Achtung, das und das kann passieren, es gibt die und die Tricks, die angewendet werden. Wir haben eine Meinungsumfrage in Auftrag gegeben unter Jugendlichen in verschiedenen europäischen Ländern und die haben gesagt, dass sie sich genau das wünschen, anstelle einer Chatkontrolle Aufklärung über die Tricks und Methoden, mit der Kriminelle versuchen, eben Sextortion zu betreiben, ja, also Material aus ihnen herauszupressen oder zu kaufen und so weiter. Dieses Wissen um die Gefahren und Methoden, das ist grundlegend und da können eben auch die Dienste mithelfen, darüber aufzuklären. Und zum Zweiten wünschen sich die Jugendlichen, dass eben, wenn sie eine Meldung machen, wenn sie einen Chat oder einen Nutzer melden, dass dem dann auch nachgegangen wird und dass dann auch diese Person quasi das Handwerk gelegt wird und nicht einfach gegen andere weitermachen kann. Und deswegen legt die Version des Europäischen Parlaments einen ganz anderen Schwerpunkt, hat eigentlich den Gesetzentwurf umgeschrieben gegenüber dem, was die Kommission vorschlägt. Aber zum Gesetzgebungsprozess in der EU gehören zwei, nicht nur das Parlament, sondern eben auch der Rat, das heißt die Regierung der EU-Staaten. Und die haben eben oft die Oberhand dann letzten Endes in den Verhandlungen am Ende. Im Moment liegt der Ball beim Rat, weil sich die EU-Regierungen nicht darauf einigen können, wie sie dazu stehen. Es gibt eine knappe Mehrheit, die voll hinter dem Entwurf steht, den es nicht radikal genug gehen kann, einschließlich verschlüsselte Dienste, einschließlich verdachtslose Chatkontrolle. Es gibt aber auch eine Minderheit, die aber ausreichend groß ist, um eine Beschlussfassung zu blockieren, zu der auch Deutschland gehört, von Kritikern, die sagen, Chatkontrolle geht zu weit, wir wollen verschlüsselte Dienste schützen und wir wollen vor allem die Grundrechte einhalten und keine lose Massenüberwachung haben. Und solange die sich unversöhnlich gegenüberstehen, geht das gar nicht weiter mit diesem Vorschlag. Aber eine sogenannte Zwischenlösung, nämlich die freiwillige Chatkontrolle, läuft im nächsten Jahr aus. Damit steigt der Druck, sich irgendwie zu einigen, weil nämlich sonst quasi auch diese freiwillige Durchschnüffelung auslaufen würde. Damit würden viele Hinweise wegfallen. Das wollen viele Staaten verhindern. Und damit steigt eben auch die Gefahr, dass man unter Druck sich auf ungute Kompromisse einlässt. Gerade Deutschland hat eine Schlüsselrolle inne, weil die Koalition, die sogenannte große schwarz-rote Koalition, konnte sich nicht einigen bei der Chatkontrolle. Die SPD hat auf Fachebene gefordert, klare Ablehnung, um die bisherige Position fortzuschreiben. Die Union hat es aber abgelehnt und dadurch steht jetzt gar nichts dazu drin, nur dass man sich grundsätzlich zu vertraulicher Kommunikation bekennen würde. Der nächste Innenminister soll von der CSU kommen. Und sollte Deutschland umkippen hier bei der Chatkontrolle und jetzt plötzlich seine bisher klare Linie aufgeben, dann wäre die Mehrheit da im EU-Rat, um grünes Licht zu geben. Und dann würden die Verhandlungen mit dem EU-Parlament anfangen. Selbst bei Verhandlungen auf Augenhöhe, wenn man sich in der Mitte treffen würde, ist schon klar, dass es darauf hinauslaufen würde auf Massenüberwachung. Tatsächlich ist es aber in der Praxis so, dass oft die EU-Regierung die Oberhand haben, der EU-Rat, und das Parlament leider eher schwach ist, zumal wir nach der letzten Europawahl wirklich eine starke rechte Mehrheit auch im Europäischen Parlament haben, beziehungsweise die rechten Kräfte sehr viel stärker geworden sind. Und vor dem Hintergrund ist zu befürchten, dass wenn die EU-Regierung mehrheitlich die Chatkontrolle unterstützen sollten, dass sie auch kommen könnte. Und deswegen ist es jetzt so entscheidend, Druck zu machen. Wir können zum Beispiel Druck machen auf die SPD, dass sie sagt, das ist eine rote Linie. Mit uns darf Deutschland der Chatkontrolle nicht zustimmen. Es reicht ja in einer Koalition, wenn ein Koalitionspartner sagt, mit uns nicht, dann muss sich quasi enthalten werden. Und Enthaltungen zählen auf EU-Ebene als Nein. Ja? Und gerade jetzt vor der Abstimmung der SPD über den Koalitionsvertrag ist das eine wichtige Chance, hier Druck zu machen. Wir brauchen die rote Linie gegen Chatkontrolle, aber auch bei der Union und der CSU muss ja klar sein, dass wenn man Verschlüsselung zerstört, dass das auch der deutschen Wirtschaft schadet. Und Wirtschaftsverbände setzen sich übrigens auch stark gegen Chatkontrolle ein. Also auch da ist noch viel zu tun und viel Druck zu machen.
Heißt, es ist noch Hoffnung da, diese Pläne Scheitern zu bringen. Ja, aber du hast die SPD angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest eine Personalie in der SPD, Frau Faeser, sicherlich ein Fan dieser Chatkontrolle sein könnte. Ich drücke es extra so aus und verlange auch keine Antwort von dir. Ist nur eine Anmerkung von mir. Die ist ja ziemliche Hardlinerin, was Überwachung angeht.
Ja, du, ich kann das gern kommentieren. Die Position von Frau Faeser ist, verschlüsselte Dienste sind ihr dann zu viel, die will sie gern ausgeklammert haben, aber sie hat nichts dagegen, dass die unverschlüsselte Kommunikation quasi verdachtslos mit diesen fehlerhaften Algorithmen gescannt und damit letzten Endes das digitale Briefgeheimnis weithin geopfert wird. Denn verschlüsselt sind ja nur die wenigsten Dienste, was wir zum Beispiel per E-Mail verschicken, aber auch was wir zum Beispiel per Telegram verschicken. Und viele andere Messenger, Snapchat und so weiter, ist ja nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Ja. Und würde dann durch eine solche Massenüberwachung der Gefahr ausgesetzt werden, auch SMS, dass eben so Chatverläufe von völlig unschuldigen Menschen dann bei der Polizei laufen. Das ist eine sehr gefährliche Position von Faeser. Bisher war es so, dass andere Koalitionspartner, insbesondere die FDP, gesagt hatten, auch unter diesen Voraussetzungen ist das für uns ein No-Go. Aber was jetzt die Position der neuen Bundesregierung wird, das steht noch nicht fest. Jetzt sind wir in der entscheidenden Phase. Am Dienstag, den 29. April, findet schon die nächste Verhandlungsrunde statt.
Schon in der kommenden Woche, um Zeitpunkt unserer heutigen Aufnahme gesehen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ja, wir sind eigentlich schon bei der letzten Frage angelangt. Mehrere Fragen von uns gerade schon mit beantwortet. Vielen Dank für die Ausführungen von dir. Die letzte Frage, die wir dir stellen wollen, wie eingangs schon erläutert, sagst du auf deiner Webseite, eine Welt ohne Massenüberwachung, in der wir noch dazu sicherer leben können als heute, ist möglich. Du hast ja schon ein bisschen was dazu gesagt, aber wie meinst du diese Aussage nochmal zusammengefasst in wenigen Sätzen? Wie könnte diese Welt aussehen und was wäre das Fundament einer solchen Welt?
Ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass würde man sich auf gezielte Ermittlungen gegen Verdächtige konzentrieren, ja, und auf Vorsorge, auf Vorbeugung, dass das tatsächlich nicht nur unsere Freiheit schützen würde, sondern auch effektiver wäre unter dem Aspekt, wo setze ich meine knappen Ermittlungsressourcen am wirksamsten ein. Warum das bei der Chatkontrolle so ist, habe ich ja schon erklärt. Es gibt aber auch ein anderes Beispiel, zum Beispiel die Videoüberwachung. Dazu gibt es viele wissenschaftliche Studien, die ganz klar sagen, dass Videoüberwachung nicht vor Gewalttaten schützt. Also dass unter Überwachung nicht weniger Gewalttaten geschehen als ohne. Es hilft ein bisschen gegen Eigentumsdelikte, zum Beispiel Fahrzeugdiebstähle, ja, das schon, aber das ist wohl meistens nicht der Grund, warum man diese Überwachungskameras aufstellt. Was stattdessen zum Beispiel hilft, zum Beispiel eine bessere Beleuchtung, ja, Licht schaffen oder Plätze, Orte zu beleben, dass sie nicht so einsam sind oder zum Beispiel können eben soziale Maßnahmen auch helfen in Brennpunkten und so weiter, ja. Und das nur, um ein anderes Beispiel noch dafür zu nennen, warum eine Welt ohne Massenüberwachung eben nicht nur freier ist, sondern eben auch sicherer. Das ist meine Überzeugung. Im Gegenteil wäre es ja so, wenn man glaubt, dass unter maximaler Kontrolle man am sichersten leben würde, dann wären ja im Grunde genommen die Gefängnisse die sichersten Orte dieser Welt. Und ich glaube, jeder Jurist lacht darüber, wer weiß, was in den Gefängnissen los ist und was da passiert. Trotz dieses hohen Maßes an Kontrolle finden da ja die schlimmsten Zustände vor. Und von daher bin ich vollster Überzeugung der Meinung, dass eine Welt ohne Massenüberwachung und eine sichere Welt möglich ist.
Patrick, das war ein sehr schönes und perfektes Schlusswort. Ich unterschreibe die Meinung absolut. Ja, ich bin derselben Meinung und ich denke, wir haben so viele gleiche Schnittmengen, unser Podcast wie auch deine Tätigkeit, dass wir dich sicherlich nochmal einladen werden und hoffe, dass du auch ein weiteres Mal unserer Einladung nachkommen
wirst. Gerne wieder.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und ich sage dann einfach mal, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, Patrick, dass du da warst. Mach's gut. Tschüss.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war eine tolle Folge heute, oder? Mit dem Patrick Breyer. Tolle Aussagen von ihm. Tolle neue Informationen. Geht ja auch so toll, oder? Das war auch ein ganz tolles Interview heute.
Ja, war ein tolles Interview mit Patrick. Sehr spannende Einblicke, gerade zum Thema anlasslose Chatkontrolle. und was das halt alles für uns in Zukunft bedeuten kann.
Und ich habe auch gleich das nächste Thema im Kopf, was ich noch nicht verraten möchte, wo wir den Patrick nochmal einladen können, weil, wie gesagt, die Schnittmengen sind doch sehr ähnlich zwischen unserem Podcast, unserer Idee des Podcastes und seiner Arbeit. Toll, dass es so Menschen wie ihn gibt, die wirklich für unsere Freiheit im digitalen Raum und auch jenseits davon kämpfen.
Definitiv.
Eine Sache wollte ich nur erwähnen, ich wollte nur das Interview gerade nicht damit stören. Der Patrick hat ja gerade angesprochen, wie schnell Jugendliche auch in Fokus geraten, die WhatsApp-Gruppen da irgendwie Bilder teilen oder WhatsApp-Gruppen hinzugefügt werden, ohne dass es merken und automatischen Download-Einstellungen Bilder runterladen, ohne dass es merken. Da fiel mir auch gleich wieder ein, ja, die Kritiker, die manchmal sich melden und sagen, hier, was interessiert mich das, wenn man nichts zu verbergen hat, ja, kümmert mich das Ganze. Fällt mir nämlich ein Fall ein. Da hat sich nämlich eine Mutter mal hier gemeldet, die ich aus anderen Verfahren kannte, deswegen habe ich das dann auch mal angenommen.
Ja.
Da war nämlich die Mutter plötzlich die Beschuldigte, ja, in dem Ermittlungsverfahren, weil sie die Anschlussinhaberin des Telefons war.
Ach du liebe Zeit.
Auf dem ihr Sohn dann, also ein Telefon, ist ja ganz klar, die Eltern für die minderjährigen Kinder schließen sich Verträge ab. Der Sohn wurde da von irgendwelchen Schulkameraden in eine WhatsApp-Gruppe hinzugefügt, hat nichts gemacht. Er wurde nur hinzugefügt automatisch. Wurde es so eingestellt, dass er automatisch Daten runterlegt, Bilder runterlädt. Die Bilder waren auf dem Handy. Ja, und dann stand dann morgens die Polizei vor der Tür. Hausdurchsuchung, Ermittlungsverfahren gerichtet gegen die Mutter. Später dann auch gegen den minderjährigen Sohn. Der älter war als 14, 15 war er, glaube ich. Ja, aber erstmal gegen die Mutter. Ja, und bis wir die Mutter dann da rausgekriegt haben, es hat lange gedauert. Und das ist natürlich erstmal schlimm, ja, hat man eine Hausdurchsuchung. Peinlich, ja, wie es auch gerade schon angesprochen worden ist. Aber es zeigt halt auch, wie schnell man wirklich in den Fokus von Ermittlungsbehörden kommen kann, ohne dass man was dazu kann. Und dann ist man ganz froh, wenn man einen Strafverteidiger hat, der sich mit der Materie, digitalen Beweisen etc. etc. auskennt, der an der Seite steht. Ja, so viel zum Thema, wofür brauche ich einen Strafverteidiger und was interessiert mich das? Ja, das kann wirklich jeden schnell betreffen. Und wenn diese Entwicklung so weitergeht, wie wir es auch gerade erklärt bekommen haben, von Patrick, sehe ich da wirklich eine düstere Zukunft.
Ja, definitiv. Wo du das auch gerade sagst, mir fällt irgendwas aus meiner Erinnerung ein. Ich weiß nicht, ob wir da mal drüber gesprochen hatten oder ich mit jemand anderes. Das war wohl ein Fall, da wurde jemand mehr oder minder durch Zufall Kinderpornografie zugespielt. Die Person hatte das dann auf dem Handy und ist damit zur Polizei gegangen und hat halt gesagt, hier, mir wurde das zugespielt, ich würde das halt da gerne quasi zur Anzeige bringen, ich würde das melden. Und diese Person hatte dann selbst erstmal ein Ermittlungsverfahren gegen sich, weil sie ja Kinderpornografie auf ihrem Gerät hatte. Und das ist ja verboten, bekanntlichermaßen. Und so schnell gerätst du dann, weil du es gut meinst, in den Fokus, gell, wo du eigentlich nichts gemacht hast. Also.
Ja, und jetzt, wenn es dann so eine anlasslose Chatkontrolle gibt, wo alles gescannt wird, das ja gehört, dann schickst du ein Foto von deinem eigenen Kind, ja, am Strand, ja, deiner Partnerin oder deiner Mutter, deiner eigenen Mutter, also der Großmutter des Kindes, einfach so als Urlaubsgruß aus dem Urlaub, wie es einfach dann jeder macht, ja. Und schon geht die rote Lampe an am PC des Ermittlungsbeamten und zack, wird mal genau hingeschaut, ob Ermittlungsverfahren gegen die Person einleiten. Natürlich, jetzt schon ein bisschen überspitzt gesagt, aber wir haben es ja gehört. Es ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, sondern wirklich eine Realität, die uns da erwarten könnte. Das ist, ne? Wäre den Anfängen, ist jetzt die Zeit, uns zu wehren und den Mund aufzumachen. Und wenn wir Juristen, wie Patrick es ist, wie ich es auch bin, wie du es auch zur Hälfte bist, mittlerweile mit dem Podcast, den Mund nicht aufmachen.
Man lernt dazu, ja.
Journalisten, ich meine, du hast ja eine journalistische Ader. Journalisten und die Juristen den Mund nicht aufmachen. Ja, wer soll den Mund dann aufmachen? Deswegen, wir bleiben dabei. Wir machen den Mund auf. Und das war heute unsere vorläufig abschließende Folge zu unserem Themenkomplex Big Brother is Watching You. Zwischen Sicherheit und Freiheit von den knackten Crypto-Messenger-Diensten SkyCC über künstliche Intelligenz, dem transatlantischen Datenschutz bis heute zur anlasslosen Chatkontrolle.
Korrekt. Ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht mit diesen letzten Folgen, euch hier zu informieren, aufzuklären, natürlich auch zum Nachdenken anzuregen. Denn gerade in unserer heutigen Zeit mit einer großflächigen digitalen Kommunikation, die unser Leben wirklich in vielen Bereichen prägt, ist es halt entscheidend, wie viel Freiheit wir im Netz denn für uns behalten können und wie viel Kontrolle wir tatsächlich selbst auch hinnehmen wollen. Wir haben ja damals in einer der ersten Folgen über den Hack des Handy-Messengers SkyECC gesprochen und dem Umgang der Behörden aus Frankreich mit den digitalen Beweisen, den Rohdaten und anderen Beweisen, die der Verteidigung dementsprechend nicht oder nur schwammig vorgelegt wurden. Genauso wie der Erhebung und der Datenweiterverarbeitung, die nicht richtig protokolliert wurde. Das zeigt halt wirklich auf, dass wir grundsätzlich solche Problematiken haben in solchen Verfahren und dass wir dementsprechend auch die halt angehen müssen, behandeln müssen und einen kritischen Blick drauf werfen sollten.
Genau, wir wollten auch mit diesen Folgen, mit diesem Themenkomplex aufzeigen, dass halt der Umgang mit diesen gehackten Daten grundlegende Fragen aufwirft, ja, und das nicht nur für Kriminelle, sondern auch für ganz normale Bürger. Jetzt sehe ich gerade, hier mache ich aus Versehen Werbung für einen Mineralwasserhersteller. Ist keine Werbung, sondern wir haben uns gerade mal einen Schluck gegönnt. Genau. Sekt statt Selters, in unserem Fall Selters statt Sekt. genau. Das wollten wir darstellen. Ja, und wir haben ja auch gesehen in der Folge 2, dass die Behörden sich durch den Hack des kryptierten Messenger-Dienstes SkyECC Zugriff auf verschlüsselte Kommunikation ohne Wissen oder Zustimmung der Nutzer verschafft haben. Auch dort war es ja so, es gab keinen Anfangsverdacht gegen die Personen, deren Daten da durch diesen Hack erlangt worden sind. Und das SkyECC-Hack, den wir auch dargestellt haben, eingangs, könnte somit der Anfang vom Ende der verschlüsselten Kommunikation gewesen sein und dies dargestellt haben. Und durch die heute thematisierten EU-Pläne zur anlasslosen Chatkontrolle würde dies zur vollständigen Aufhebung der verschlüsselten Kommunikation und mithin unserer Privatsphäre im Netz führen. Natürlich eine düstere Entwicklung.
Richtig. Und wir müssen ja auch dazu sagen, wenn das einmal irgendwo höchstrichterlich akzeptiert wird, dass solche schwammigen und halt wirklich nicht nachprüfbaren Beweise verwendet werden dürfen, dann hat das dementsprechend natürlich eine Präsenzwirkung. Und wenn wir so einen Präzedenzfall schaffen, dann werden halt auch Menschen außerhalb krimineller Kreise schnell mal vorverurteilt für gewisse Sachen oder härter bestraft, als es eigentlich sein müsste. Ja, dementsprechend darf halt so ein Ausnahmefall nicht wirklich Schule machen, weil sonst geräten halt wirklich weitere Messenger-Dienste auch unter Druck und unsere Freiheit im digitalen Raum unter Druck. Dementsprechend, wie du es schon eben sagtest, während den Anfängen.
Ja, und in Deutschland, der EU, stellt sich deswegen die Frage, wie gehen wir zukünftig mit digitalen Beweismitteln aus internationalen Hacks oder auch aus staatlichen Datenscannern um? Auch da gibt es noch überhaupt keine Regelung. Ja, wir haben schwammige Rechtsprechung, haben noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung so wirklich dafür dazu. Und hinsichtlich der Pläne zur anlasslosen Chatkontrolle ist ja noch gar nicht irgendwie so wirklich sicher, wie mit solchen Daten dann umgegangen werden soll. Da ja noch die grundlegenden Fragen des Ob und Wie noch geklärt werden müssen. Jedenfalls kann das die Regeln für die digitale Strafverfolgung dauerhaft verschieben. Ja, auch zulasten deiner Rechte, normalen Bürgers. Was einmal gegen organisierte Kriminalität, ja, oder gegen Kriminelle eingesetzt wird, könnte morgen auf andere Gruppen ausgeweitet werden. Zum Beispiel Protestbewegungen oder auch bei politischen Gegnern, wie schon von uns erläutert. Der Zweck heiligt nicht jedes Mittel und das auch nicht im digitalen Raum.
Richtig, du sagst es. Aber abschließend nochmal zum heutigen Thema, den Plänen der EU zur anlasslosen Chatkontrolle. Wollen wir euch nochmal fragen, was meint ihr denn? Sollte der Schutz von Kindern über allem stehen, auch über der Privatsphäre? Oder sagt ihr, der Eingriff mit einer anlasslosen Chatkontrolle ist zu tief und zu flächendeckend oder vielleicht sogar auch wirkungslos? Wir haben es ja besprochen, was da von Datenwust halt teilweise auch anfällt und den Strafverfolgungsbehörden zugespielt wird. Ja, schreibt uns dazu gerne mal eure Meinung auf Social Media oder auf YouTube unten in den Kommentaren. Schickt uns gerne auch eine persönliche Nachricht. Ja, lasst uns mal Feedback da, was ihr dazu denkt. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf den nächsten Themenblock. Da solltet ihr auch gespannt sein. Aber da halten wir euch noch auf dem Laufenden, würden wir sagen.
Genau. Das war's erstmal für heute. Danke fürs Zuhören. Bleibt kritisch informiert und denkt immer dran.
Kein Wort ohne meinen Anwalt.
Ganz genau.
Macht es gut.
Ja, und was wir noch sagen können, bis zur nächsten Folge, einem True Crime Special diesmal. Ja, in der nächsten Folge sprechen wir mit dem Strafverteidiger Alexander Hauer über den Fall Mord ohne Leiche. Ja, auch sowas gibt es. Ja, ein Verfahren, ein Mord, in dem es keine Leiche gibt. Warum das so ist, wie das sein kann, erklären wir euch in der nächsten Folge. Genau, ist auf jeden Fall ein Fall, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Der Alexander Hauer wird uns da wertvolle Einblicke geben. Das wird auf jeden Fall spannend. Also wieder einschalten, wenn es diesmal heißt True Crime Special bei Kein Wort ohne meinen Anwalt.
Vielen Dank. So ist es. Bleibt gesund und wir hören uns.
Ciao.
Ciao.